Mensch versucht, Leben zu erhalten, Leben zu schützen. Und es geht sogar noch weiter. Die Wissenschaft arbeitet ja auch auf Hochdruck daran, dass man irgendwo die Unsterblichkeit herbringt. Ich weiss nicht, ihr kennt vielleicht auch verschiedene Filme, die das da oder dort zum Ausdruck bringen. Man sucht nach dem Elixier vor ewiger Jugend. Auch viele Werbungen werben damit und zeigen, wenn du diese Creme aufdrehst, dann wird dein Gesicht keine Alterserscheinungen mehr aufweisen. Es gibt so vieles, was damit geworben wird, von der Unsterblichkeit. Auch unzählige Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, für zumindest das Leben zu verlängern. Gerade im Artikel von Focus habe ich gelesen, dass in Europa und in den USA Wissenschaftler daran arbeiten, das biologische Alter aufzuhalten. Und man ist schon so weit, dass man eigentlich muss sagen, also Hunderte müsste eigentlich heute fast jeder werden, wenn er sich an die Sachen hält, die sie dort herausgefunden haben. Das Ziel wäre natürlich ein Pille von der ewigen Jugend. Das wäre eigentlich so das, was die Wissenschaftler vor Augen haben. Ein Wissenschaftler hat auch behauptet, dass wir bis in 20 Jahren so weit sind, für den Menschen davor zu bewahren, an Altersschwäche zu sterben. Ich weiss nicht, an was er dann stirbt, aber nicht an Altersschwäche. Also wir merken etwas, die Sehnsucht, der Wunsch ist unglaublich da. Ich weiss nicht, was du darüber denkst. Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch über alles verfügen will, sogar über einen Alterungsprozess, über einen Zeitpunkt des Todes oder eben möglichst gar keinen Tod mehr. Und wir wollen heute mit den anderen Texten anschauen, die eigentlich nicht zuerst eine Perspektive gibt, sondern uns vor allem mal eine Tatsache vor Augen stellt, nämlich die Tatsache, dass unser Leib nicht ewig wird Bestand haben. Also das, was ihr könnt anrühren, rührt euch mal an, das wird irgendwo, das hat keinen Bestand. Das heisst nicht, dass der Körper nicht genial ist. Also wenn wir unseren Körper anschauen, so wie ihn Gott geschaffen hat, ist es ein Meisterwerk, ist es ein Kunstwerk, aber er wird nicht ewig Bestand haben. Und das hat Korinther, eine Gemeinde in Korinth, zur Zeit von Paulus eine kleine Not hineingebracht. Der Paulus sagt, hey, glaubt an Jesus und überkommt ewiges Leben. Und sie haben sich eigentlich alle vorgestellt, jawohl, wir haben ewiges Leben. Jesus kommt wieder und wir werden direkt mit ihm entrückt dem Himmel entgegen. Jetzt ist aber passiert, dass in der Zwischenzeit ein paar von denen sind gestorben. Und sie sind in kleiner Not hineingekommen, haben müssen sagen, Paulus, was du uns erzählt hast vom ewigen Leben, wird vor unseren Augen alles zerstört. Die sterben ja alle weg. Was bedeutet denn das? Und der Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Vers 50, eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt kommen. Nichts Vergängliches wird in Gottes neuer Welt Platz haben. Die Ewigkeit bleibt unserem Körper verwehrt, könnte man eigentlich kurz sagen. Oder vielleicht mit einem anderen Bild. Jeder Staat hat gewisse Einfuhrbeschränkungen. Der Himmel hat auch eine. Dort kommt unser Körper einfach nicht rein. Es ist eine Einfuhrbeschränkung, ein Stück weit. Oder anders, wie es der Text sagt, Vergängliches hat nicht Platz dort, wo Unvergänglichkeit ist. Und doch sieht Gott der Leib als ein Bestandteil an. Wir könnten jetzt sagen, ja, werden wir irgendwie Geistwesen und schweben so im Himmel. Nein, für Gott ist der Körper wichtig. Römer 8, Vers 22 sagt der Paulus, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott noch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unser Körper ist aus dem Verfall preisgegeben, den können wir nicht mitnehmen. Also so gut, dass die Omen kümmern ist, und das ist auch gut, es ist nicht möglich, den für den Himmel zu erhalten. Den Körper, den du anrühren kannst, den wirst du nicht mitnehmen können. Die Frage ist aber, was passiert denn mit dem Körper? Und da kommt der Paulus nachher im Vers 51 bis 53 aus 1. Korinther 15, wo er wie eine neue Perspektive malt. Er sagt, hey, was passiert denn eigentlich? Und hier lesen wir im Vers 51 bis 53, ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Leute, bleibt nicht im Sarg stehen, sondern jetzt habe ich ein Geheimnis, das ich euch jetzt offenbaren will. Was passiert denn? Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaunen das Ende ankündigt. Dann werden die Toten zum ewigen Leben auferweckt und auch wir Lebenden werden verwandelt. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Der Paulus Retterfall sagt, zum einen werden nicht alle sterben, aber die sterben, die werden auferstehen und die Sterbenden wie die Lebenden, ihr Körper wird verwandelt werden oder mit Unsterblichkeit überkleidet. Also wird wie ein neuer Leib wird uns geschenkt. Und das, er sagt, der Zeitpunkt, dann wird die Posaune blasen. Wir lesen natürlich in der Offenbarung verschiedene Begebenheiten, gerade dann, wenn Jesus wird wiederkommen. Und die Posaune war schon im Alten Testament immer etwas gewesen, denn wenn Gott auftritt, wenn Gott sein Recht öffentlich einfordert, dann werden die Posaune blasen. Und dann, wenn die Posaune blasen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Jesus haben, glaubt. Die Lebenden wie die gestorben sind, werden verwandelt werden oder die Toten zuerst auferweckt und verwandelt werden. Diesen gewaltigen Vorgang beschreibt der Paulus an anderer Stelle, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Dort lesen wir es noch einmal anders, was steht. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird enttönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also dann wird die Posaune erklingen, wenn Jesus das zweite Mal kommt, dann werden wir in einem unvergänglichen, in einem verwandelten Körper dem Himmel entgegengehen. Und wir können es vielleicht so vergleichen, einen neuen Körper bekommen, so wie auch Jesus vor 2000 Jahren den Tod besiegt hat und in einem neuen Körper auch seinen Jünger ist erschienen. Oder Paulus braucht noch ein anderes Bild im 2. Korinther 5, Vers 1, wo er das beschreibt, wo er sagt, sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Wir können sagen, wir sind hier noch ein bisschen im Zelteln. Wir sind noch unterwegs. Wir zelteln unseren Körper. Aber es kommt etwas Geniales, was noch viel besser ist, was ewig Bestand wird haben, denn wenn wir heimkommen, einen daheim Körper zu haben, der verhält. Wir werden einen unvergänglichen Körper und zugleich einen unverwechselbaren Körper bekommen, der man auch wieder erkennbar ist. Spannend ist, wie der Körper wird aussehen, das wissen wir wirklich nicht. Aber wir erkennen ihn an. Es ist ja spannend, Jesus ist auch nicht sofort erkannt worden. Wo Jesus seinen Jüngern erschienen, haben sie auch nicht sofort gemerkt, aber sein Wesen ist durchgedrungen und daran haben sie ihn erkannt. Maria hat ja zuerst gemeint, ah, das ist der Gärtner. Und als sie Jesus angesprochen hat, hat sie gemerkt, das ist Jesus. Auch dem als Jünger sind mit ihm gelaufen und haben nichts gemerkt. Aber da, wo er plötzlich das Brot hat gebrochen, sein Wesen hat zum Ausdruck gebracht, da haben sie ihn als der erkannt. Ich bin mal gespannt, euch alle wieder zu sehen und wie euer neuer Körper wird aussehen wird. Es wird eine spannende Sache sein. Aber es wird nicht mehr der Körper sein, den wir hier haben. Es wird etwas Neues sein. Das Wesen der Persönlichkeit wird da sein, aber der Körper wird nicht mehr da sein. Das, was wir haben, ist wie ein Zelt, das wird vergehen. Vor gut 2 Jahren bin ich ja am Totenbett von meiner Mutter gestanden und ich hatte ihre Hand noch einmal in meine Hand genommen. Sie war schon kalt. Und im Angesicht von diesem Leichnam ist mir plötzlich schlagartig klar geworden, dass der Mensch, der vor mir liegt, eigentlich nur noch reine Materie ist. Es war nicht mehr mutig, so wie ich es kennt habe. Es war nur noch die Hülle. Es war leer von diesem Lachen, vielleicht auch von dieser Mimik, von all dem, was mein Mutti ausgemacht hat. Es war nur noch die Hülle. Nicht mehr das Eigentliche, das ich kennt und wo wir miteinander unterwegs waren. Und mir ist einmal mehr bewusst worden, wir können diesen Körper nicht erhalten. Er wird sterben. Er muss einem anderen Körper weichen, den wir mal werden sehen. Und in dieser Zeit werden wir auch immer wieder neu entdecken, wie mühsam das unser menschlicher Körper manchmal schon ist. Ich habe gerade ein Zitat von einer 80-jährigen Frau gehört, die gesagt hat, alt werden ist toll, alt sein ist scheiße. Also ich weiß nicht, woher sie den Begriff hat, aber sie hat es immer so ausgedrückt. Aber sie hat etwas von dem zum Ausdruck gebracht, und müsste sagen, hey, mein Körper, irgendwo ist es einfach schwierig. Und ich merke auch, wenn ich mit unseren Senioren im Gespräch bin, die würden es vielleicht nicht so ausdrücken, aber schon auch sagen, hey, echt, im Alter, es ist wirklich mühsam. So vieles fällt an, wehtun, einem zu wacken. Aber wir dürfen Hoffnung haben, Perspektiven. Wir werden mal verwandelt und ein neues Leib bekommen. Und wieso? Und das sagt der Paulus nachher. Die neue Perspektive dürfen wir haben, weil Jesus den Tod besiegt hat. Weil Jesus selber in den Tod ist gegangen, den Tod überwunden hat und verstanden ist. Und das lesen wir in den Versen 54 bis 55. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Der Tod hat Macht durch die Sünde und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Oder wir kennen es gerade aus der Luther-Übersetzung. Tod, wo ist die Stachel? Dort wird der Begriff Stachel gebraucht. Und doch suchen viele Menschen immer noch nach einem ewigen Leben, wo es doch eigentlich hier steht und sagt, hey, der Tod ist überwunden, weil Jesus Christus in den Tod ist gegangen, an unserer Stelle, ist auferstanden, der Sieg hat über den Tod und auch wir dürfen leben. Ich weiss nicht, wahrscheinlich die meisten von euch kennen den Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer. Er ist noch nicht mal 40, aber hat wirklich ein riesiges Problem mit dem Älterwerden und mit dem Sterben. Er will das irgendwie aufhalten und er hat vor einigen Jahren einen Durchbruchspreis ins Leben gerufen, nämlich von 3 Millionen, dass die jährlich mit 3 Millionen unterstützt werden, die etwas herausfinden, um das Leben zu verlängern. Er kann irgendwo sich nicht mit dem abfinden und sagt, hey, der Tod, ich will nicht das Letzte haben, ich will nicht den Tod müssen vor mir haben, sondern ich will etwas, das ich in diesem Sinne ewig leben kann. Ich habe mir überlegt, eigentlich hätte der Paulus mitmachen müssen. Da hat sich die 3 Millionen echt einstreichen können. Oder vielleicht müssten wir auch mal mutig genug sein und sagen, hey, die 3 Millionen, die holen wir uns, oder? Weil hier steht, gelobt sei Gott, der uns den Sieg geschenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Leben hat den Tod überwunden. Der Paulus sagt hier, hey, der Tod ist nicht die letzte Wirklichkeit. Der Körper muss zwar vergehen, aber es geht weiter. Wir dürfen ewig Leben haben. Jesus hat schon zu seinen Lebzeiten immer wieder Menschen vom Tod erweckt und hat nachher selber den Tod besiegt. Und darum kann man sagen, Tod, wo ist die Stachel? Man tut ja an Ostern auch in gewissen Kirchen, redet man vom Osterlachen, wo man wieder Tod auslacht und sagt, hey, der Tod, der kann uns nicht mehr anhaben. Leute, lasst uns Freude haben. Was will der Tod? Jesus hat besiegt, Jesus ist Sieger. Der Stachel kann uns nicht mehr anhaben. Und weil Jesus den Stachel gedreht hat. Und ich habe mir überlegt, der Stachel ist so ein komplizierter Begriff. Wie könnte man den erklären? Und da ist mir eine kleine Geschichte zugefallen, die das ein bisschen illustriert, was es bedeutet, dass Jesus wieder Tod gedreht hat. Ein kleiner Bub, vielleicht 5-jährig, läuft im Sommer barfuß über ein tolles Kleefeld ein. Und jede Mutter, die etwas weiss, was dort auch noch ist, wo Klee ist, die schnauft schon ganz tief, weil dort ja auch Blumen sind. Und dort, wo die Blumen sind vom Klee, dort sind auch Beine. Und der Bub läuft fröhlich dort drüber und wie es muss kommen, kommt es auch. Er schaupert auf ein Bein und das jagt ihm natürlich gerade den Stachel unter rein. Und er läuft brüllend zu seiner Mutter. Und seine Mutter tröstet ihn und nach einiger Zeit auf dem Schoss sagt die Mutter zu ihm, hey, du bist ein Held, du bist so grossartig. Und der Kleine weiss nicht ganz, wie ihm passiert. Er sagt, wieso bin ich jetzt ein Held? Er sagt, hey, du hast so viele davor bewahrt, den Stachel, den du jetzt hast bekommen, den werden alle anderen nicht mehr bekommen. Du hast den Stachel gedreht. Und ich muss sagen, es ist so ein cooles Bild, eigentlich für das, was Jesus hat gemacht. Er ist über die Welt gegangen und hat den Stachel vom Tod schon für uns auf sich genommen. Also das heisst nicht, dass wir jetzt über Kleefelder laufen können. Aber als Bild, der Tod, den der Teufel hier auf die Welt hat gebracht, den wir eigentlich durch unsere Ablehnung von Gott haben verursacht, den hat Jesus auf sich genommen. Und den kann uns nicht mehr anhaben. Und genau das ist passiert. Jesus hat den Stachel vom Tod auf sich genommen. Und der Tod hat eigentlich das Pulver verschossen. Er kann nicht an Jesus vorbei, weil Jesus hat den Tod besiegt. Sind wir uns das bewusst? Der Tod kann uns nicht mehr anhaben. Dem Körper schon noch. Aber wir werden ewig leben können. Und schon der Prophet Jesaja hat geschrieben im Jesaja 25,8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Glauben wir, dass Jesus den Tod besiegt hat? Freust du dich auf den Himmel, dass du musst sagen, hey, ich bin ein Himmelsbürger. Ich darf mal eigentlich schon hier ewige Zukunft vor mir haben, wo ich mal mit einem verwandelten Körper darf im Himmel einziehen. Weil Jesus den Tod besiegt hat. Ich weiss nicht, ob jeder heute sagen kann, wow, diese Hoffnung habe ich. Wenn du diese Hoffnung nicht in deinem Herz darfst tragen, wenn du nicht weisst, dass wirklich Jesus für dich gestorben und der Tod für dich besiegt hat und du mal in die Ewigkeit darfst gehen, dann such doch mal das Gespräch mit mir und wir schauen mal an, was könnte dein Leben verändern, dass du mit dieser Hoffnung, mit dieser neuen Perspektive, die der Paulus hier sagt, kannst weitergehen. Glaubst du, dass Jesus den Tod besiegt hat? Hast du Gewissheit auf ein ewiges Leben? Dass wenn Jesus wiederkommt, dass du mit ihm wirst verwandelt werden und wirst eine ewige Zukunft haben? Eine Frage, die mich zum Schluss noch beschäftigt hat, ist, wie beeinflusst uns jetzt die Perspektive auf das neue Leben? Der Urs ist eingestiegen mit dem Gipfel. Wie beeinflusst uns, dass wir den Gipfel sehen, dass wir sehen, was auf uns wartet? Was macht das bei uns? Bewegt die Hoffnung aufs ewige Leben. Die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen, bewegt es etwas in uns. Selbst wenn wir uns auf den Himmel freuen, als Christen merken, in meinem eigenen Leben, wie wir als Christen wirklich stark Kinder unserer Zeit sind. Wir suchen vielleicht nicht gerade nach einem Elixier, wie wir länger leben können, aber wir suchen doch da oder dort, den Himmel schon hier einzurichten. Wir suchen nach einem erfüllten Leben, wir suchen nach so viel. Wir haben mal eine Predigt vom Kari mit FOMO. FOMO heisst es. Die Angst, etwas zu verpassen. Und ich merke, die ist auch so stark manchmal in uns drin. Wir haben Angst, hier etwas zu verpassen. Ich muss sagen, hey, das Beste kommt noch. Angst, den Himmel zu verpassen, hat eigentlich niemand mehr. Ändert die Frage, bewegt uns das, dass Jesus uns den Himmel hat geöffnet? Macht das einen Unterschied in unserem Leben? Es hat mal ein Redakteur von der Deutschen Zeitung geschrieben, wenn Christen das glauben würden, was Ostern passiert ist, dass Jesus für uns den Tod besiegt und wir ein ewiges Leben haben, dann müssten ihnen eigentlich Flügel wachsen. Die Gemeinde müsste vor Kraft strotzen. Ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jeden ins Ohr brüllen. Gott lebt, wirklich erlebt. Stattdessen stehen sie mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Macht es einen Unterschied? Wenn wir als Christen wissen, wir haben eine Hoffnung. Der Paulus schreibt ja im Vers 51, wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns verwandeln. Auch wir Lebenden. Ich weiß nicht, spürt ihr etwas, was hier drinnen steht? Und ich denke, Paulus, bist du echt so naiv gewesen? Er redet hier, wir Lebenden, wir werden leben, wie Jesus wiederkommt. Ich denke, ja, Freund, jetzt ist echt schon 2000 Jahre her, irgendwo hast du dich echt ein bisschen trompiert. Und ich glaube, er hat wirklich damit gerechnet, dass wir uns sagen, hey, dass Jesus wiederkommt, das darf ich erleben. Er hat wirklich damit gerechnet, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Und das hat sein Leben geprägt. Das hat sein Dienst geprägt. Aber ich glaube, es wird nicht anders aussehen, wenn er genau gewusst hat, es wird zu meiner Lebzeit noch nicht passieren. Aber er hat gewusst, es ist jeden Tag, möchte ich leben, wie wenn es der Letzte wäre, dass Jesus morgen kommen kann. Ich möchte mich heute noch dafür einsetzen, dass das, was mir brennt, was mir Jesus als Auftrag weitergegeben hat, die Hoffnung, die ich trage in meinem Leben, dass die noch möglichst viele Menschen dürfen mitbekommen. Und so war er bereit, Leiden, Verfolgung, Hunger, Tod auf sich zu nehmen, mit der Perspektive, der Jesus wird wiederkommen. Und solange ich noch Zeit habe, möchte ich diese Zeit nutzen, für das andere Menschen von dem dürfen etwas hören. So wie er auch sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Aber solange ich lebe, möchte ich dem Ziel mich nach dem ausstrecken und so viele Menschen gewinnen, wie nur möglich. Dass wir heute dürfen das Evangelium haben, hat einen Teil mit dem Paulus zu tun. Er ist der, der das Evangelium auf Europa gebracht hat. Er ist der alles dafür eingesetzt hat, mit viel Leidenschaft an dieser Perspektive hat gehangen, um zu sagen, ich gehe auf eine tolle Zukunft zu. Und das sollen viele auch noch mitbekommen. Wie würden wir leben, wenn wir heute wüssten, dass Jesus morgen wiederkommt? Was würdest du heute noch machen, wenn du wüsstest, Jesus kommt morgen 100% wieder? Würdest du etwas anders machen? Was würdest du vielleicht noch in die Ordnung bringen? Es geht dabei nicht, Angst zu machen und zu sagen, Leute. Sondern es geht mal einfach darum, leben wir auch in dieser Sehnsucht, in dieser Perspektive, die Paulus je hatte, der gesagt hat, Jesus könnte heute wiederkommen. Ich werde aber heute noch alles tun, damit Menschen von dem hören. Wie würdest du heute leben? Würdest du etwas anderes machen? Würdest du etwas in die Ordnung bringen? Dann mach's. Dann mach's. Oder was hindert dich daran, gewisse Sachen heute noch zu tun? Oder irgendwo auf die lange Bank zu schieben und sagen, ja, ich habe ja noch Haufen Zeit. Ich habe das Gefühl, wir stehen als Christen da oder dort wirklich manchmal in der Gefahr, so ein bisschen im Couch bleiben zu hückeln und denken, ja, Jesus kommt vielleicht schon wieder einmal, aber es kommt, wie es kommt. Wenn ich auch mein Leben anschaue, von dieser, wo fehlt mir etwas von dieser Eindringlichkeit, die Paulus hier hatte, wo er gesagt hat, wir werden nicht alle sterben, sondern Jesus wird wiederkommen. Aber in dieser Zeit will ich noch alles tun. Wisst ihr, was passiert, wenn wir den Himmel aus den Augen verlieren, wenn wir die Sehnsucht verlieren, dass Jesus heute oder morgen wiederkommen könnte? Wir werden müde, wir schlafen ein, wir verlieren Kraft. Wir fokussieren uns immer mehr auf vergängliche Sachen. Wir haben viel mehr Zeit zu streiten. Wir haben viel mehr Zeit, in unversöhnten Beziehungen zu leben. Wir werden viel mehr bereit, Sünde in unserem Leben zu dulden. Wir haben viel mehr Zeit, uns um Nebensächlichkeiten zu kümmern. Wir haben viel mehr Zeit, uns für Sachen einzusetzen, die uns höchstens ein bisschen auf Trab halten. Darum meine Frage heute Morgen an dich. Wir haben eine gewaltige Zukunft vor uns. Und wenn du die Zukunft vor Augen hast, dass Jesus bald wiederkommen kann, ob jetzt noch zu deiner Lebzeit oder nicht. Wie gehen wir denn um? Zum einen zum Beispiel mit der Verlorenheit in unserer Welt. Können wir dort vergessen, dass da aussen eine Welt ist, die sich eigentlich nach ewigem Leben sehnt, aber wo wir es irgendwie vielleicht manchmal verschlafen, wirklich Menschen weiterzugeben und zu sagen, hey, ich habe eine tolle Sehnsucht. Ich habe nicht nur eine Sehnsucht, sondern ich habe eine Verheißung. Ich habe eine Gewissheit, dass mein Leben ewig geht. Darf ich dir auch von dem Jesus erzählen, der mich so begeistert und fasziniert? Denn die Bibel sagt ganz klar, es wird mal ein Gericht kommen. Die Menschen werden mal zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das brauchen wir den Leuten nicht vor allem das zu sagen, sondern ihnen vor allem zu sagen, hey, unter dem können wir vorbeigehen, wenn wir Jesus dürfen lernen kennen. Denn seine Güte, seine Liebe will die Menschen zur Umkehr führen. Wie der Paulus im Römer 2, 4 sagt. Menschen zu zeigen, hey, noch heute ist die Zeit, dort ewiges Leben zu haben. Aber sind wir geprägt von dieser Himmelssehnsucht, von dieser Himmelsperspektive und von dem Wissen, Jesus wird wiederkommen und es wird mal zu spät sein. Wie sieht es aus mit unversöhnten Beziehungen? Setzen wir alles daran, Beziehungen zu klären? Oder wo halten uns vielleicht auch der Teufel selbst in unseren Gemeinden blockiert, dass nichts geht, weil Beziehungen unklar sind? Oder wo dulden wir Sünde in unserem Leben? Wir sagen, ja, komm, Jesus kommt schon irgendwann, aber ey, der Himmel wartet noch ein bisschen. Statt zu sagen, nein, ich will heute etwas verändern. Ich will heute etwas angehen. Oder wie oft klammern wir uns an unseren Besitz, an unsere Zeit. Und weil hier das Leben wie zu etwas werden lassen, wo Gott sagt, hey, du hast in Ewigkeit noch Haufen Zeit. Das heisst nicht, dass wir das Leben nicht geniessen können. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das Leben nicht auch feiern dürfen. Aber vielleicht mal fragen, sind meine Prioritäten im Blick auf den Himmel dort noch richtig gesetzt? Was nützt mir all das, wenn Jesus morgen wieder käme? Und ich denke, es macht auch noch Unterschied gerade im Blick auf unser körperliches Leiden, das wir vielleicht da oder dort erleben. Wenn man vielleicht gerade auch als Senior kann sagen, es kann ja sein, dass Jesus morgen zurückkommt. Und noch heute, diesen Tag, erleben mit diesen Schmerzen, das ist okay. Jesus sagt, oh, mach dir nicht für einen morgigen Tag schon Sorgen, sondern der Tag allein hat genug Sorgen. Aber dürfen zu wissen, ich werde mal ein neues Leben bekommen. Vielleicht noch nicht heute, aber vielleicht morgen. Ich glaube, ich kann einen Unterschied ausmachen. Ich bin immer wieder bewegt von Berichten, vor allem von verfolgten Christen. Weil die Perspektive haben und sagen, hey, ich warte, dass Jesus wiederkommt. Ich habe Perspektiven vom Himmel. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie dort einfach auch Gemeinden am meisten wachsen. Weil dort Menschen nicht vor allem auf sich schauen, sondern sagen, Jesus könnte morgen wiederkommen. Und wir wollen jetzt noch so viele Menschen wie möglich erzählen, dass wir auf eine ewige Zukunft zugehen. Und sie leben auch so, weil sie wissen, hey, es kann passieren, was will. Ich habe der Himmel vor mir. Darum ruft der Paulus am Schluss im Vers 58 auf. Meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest, unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Wo der Paulus noch einmal so einen Schlusspunkt setzt und sagt, macht, was ihr könnt. Wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu. Und lebt aus dieser Perspektive, wo man das auf uns der Himmel wartet und dass wir noch möglichst viele Menschen wie der Himmel weitergeben. Ich mache immer im Ende April mache ich so einen Jahresrückblick für mich, wo ich so schaue, was ist im vergangenen Jahr gelaufen. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ist das, was im vergangenen Jahr alles ist gelaufen, sind all die Sitzungen, die ich dabei war, geprägt von dieser Hoffnung? Oder wo hat man sich in vielem um sich selber gedreht? Es ist um uns gegangen, aber nicht um das, was Jesus für uns parat hat. Und mir hat dieser Text ganz neu angesprochen, mir zu überlegen, was würde ich machen, wenn Jesus morgen käme? Und nicht zu warten, sondern zu sagen, dann mach es heute. Bring das in die Ordnung, klär es, setz deine Prioritäten neu. Das ist nicht immer nur einfach, aber ich glaube, es könnte unser Leben verändern und auch das in unserem Umfeld. Denn Jesus, der Paulus spricht uns hier, nichts ist vergeblich, was er für ihn tut. Also lasst es uns tun, damit eine Welt darf gewonnen werden für den Himmel, für die Zukunft, die wir schon dürfen haben. Amen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns den Himmel aufgetan hast. Dass du durch deinen Tod am Kreuz uns den Himmel geöffnet hast. Und wir lesen in diesem Text, du wirst wiederkommen. Du wirst uns zu dir holen. Ob wir noch leben oder ob wir schon tot sind. Und wir werden in einem neuen Leben dürfen, in deine Herrlichkeit einziehen. Und schenk, dass das uns neu packt und ergreift. Und dass wir nicht vor allem hier den Himmel suchen, dass wir nicht vor allem hier uns um uns selber drehen. Und dass wir, wenn du morgen kommst, gewisse Sachen vielleicht heute noch tun und erledigen. Damit dein Reich heute darf gebaut werden, damit dein Reich noch mehr darf wachsen, damit deine Ewigkeit jetzt schon darf hineinleuchten in die Welt hinein. Herr Jesus, beweg du uns. Zeig du auch jetzt gerade, sei es heute Morgen hier, sei es aber auch am Bildschirm. Zeig auf, wo wir vielleicht unser Leben falsch lassen, prägen lassen, laufen. Wo noch Beziehungen nicht geklärt sind. Wo wir uns selber einfach für uns eingerichtet haben. Wo wir vielleicht noch in Schuld leben und es schon jahrelang einfach nicht in die Ordnung bringen. Danke, dass du uns kannst berühren und uns im Blick auf den Himmel wieder neu sagen, klär es heute. Nicht für uns irgendwo etwas aufzubürden, sondern auch uns was frei machen. Und hier schon möchtest du Freiheit schenken. Danke, Jesus, dass du uns die Sehnsucht nach dem Himmel wieder neu lässt. Lass Angst durchs Leben gehen. Wir wollen dich loben und preisen dafür, dass du das auch heute Morgen kannst du und uns kannst bewegen. Amen.